Die Predigt führt uns nach Jerusalem. Jesus hat einen Blinden geheilt am Sabbat, dem Tag, von dem die Pharisäer, die Frommen zur Zeit Jesu überzeugt waren, an diesem Tag sollte nicht gearbeitet werden und auch nicht geheilt werden. Als der Blinde, der von Jesus geheilt worden ist, dann eben in seine jüdische Gemeinde zurückfindet, wird er gefragt, wer hat dich geheilt? Und er sagt, ich weiß das nicht so genau. Aber ihr müsstet es doch wissen. Am Ende des Tages schließen sie ihn aus der jüdischen Synagogengemeinde aus. Schlicht und einfach, weil sie sagen, nun, wenn du an einem Sabbat geheilt worden bist, dann kann das nicht im Sinne Gottes gewesen sein. So einfach haben sie sich gemacht. Und hier setzt nun der Text ein aus dem Johannesevangelium Kapitel 9 vom Vers 35 an. Was passiert nun, nachdem dieser einst blinde Mann ausgeschlossen worden ist aus seiner jüdischen Gemeinde? Johannes schreibt, als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jesus antwortete, wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Ich habe mal so als Überschrift gedacht, das klingt ganz gut. Sind wir Gemeinde für Blinde? Haben Blinde sozusagen oder dann die auch von Jesus geheilt worden sind, haben die Platz bei uns oder sind wir Gemeinde von Blinden, dass wir gar nichts anderes sehen? Außer uns spüren wir uns vielleicht. Gemeinde für Blinde oder von Blinde? Plakativ gesprochen. Vielleicht auch herausfordernd gesprochen. Meinen ersten Punkt habe ich genannt, Jesus sieht und hört. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf. Wir erfahren jetzt nicht, auf welchem Weg Jesus davon gehört hatte, dass dieser Blindgeborene, der eben durch seine Heilbehandlung, der ein oder andere mag sich erinnern, da war was mit Brei und dann Teich Siloa, sich waschen, wie er davon gehört hat, dass er aus der Gemeinde der Juden, aus dieser Synagogengemeinde ausgeschlossen worden ist. Vielleicht kann man spekulieren, irgendwie ein aufmerksamer Jünger, der es mitbekommen hat, vielleicht ein Freund des ehemals Blinden, der es ihm zugetragen hat. Auf jeden Fall, und das hat Johannes festgehalten, hat sich Jesus für diesen ehemals Blinden, den er geheilt hat, auch weiterhin interessiert. Er war an seinem weiteren Schicksal interessiert und darum hören wir, er hörte das, sie ihn ausgeschlossen hatten und er suchte ihn auf. Jetzt könnte man noch überlegen, ja, warum wollte er ihn aufsuchen, wollte er ihn sozusagen darüber trösten, sagt, Junge, nimm dir das nicht so zu Herzen, dass sie dich da ausgeschlossen haben. Pharisäer sind, wie sie sind. Will er ihnen einfach mal erzählen lassen, wie es ihm so jetzt geht und ergangen ist? Oder will er einfach zeigen, dass er ihn nicht im Stich lassen will in dieser schwierigen Zeit seines Lebens? Johannes gibt uns nur einen einzigen Grund, warum Jesus sich auf die Suche nach diesem Mann macht, indem er nämlich schreibt, das sind da, wo die Pünktchen stehen, und Jesus suchte ihn auf und fragte ihn. Eine Frage hat Jesus: Willst du ganz zum Menschensohn gehören? Willst du ganz zum Menschensohn gehören? Das ist erstaunlich. Wieder ist dieser Mann in einer Krisensituation seines Lebens. Als Blindgeborener, da war sowieso die Krise ihm allgegenwärtig. Und die Krise wurde in dem Moment, als er Jesus begegnet ist, zur Chance. Zur Chance, nämlich, dass er geheilt würde und dass er vom Blinden zum Sehenden werden würde. Und jetzt ist er wieder in so einer Krisensituation, wie gesagt, zum zweiten Mal. Rausschmiss aus der Synagoge, rausschmiss aus dem Gottesdienst, aus der Gottesdienstgemeinde seiner Zeit. Und hier folgt auf den Rausschmiss die Einladung Jesu. Ja? Auch da wird wieder die Krise seines Lebens in der Begegnung mit Jesu zur Chance. Und das ist was ganz Prinzipielles. Lebenskrisen, meine Krisen können, wenn es zur Begegnung mit Jesus dann kommt, zur Chance, zu einem Neuanfang, zu einer Neuausrichtung werden. Die Sicht auf Krisen kann sich an dieser Begebenheit hier radikal verändern. Und da ist dann für sich relativ egal, ob diese Krisen von mir verschuldet sind oder unverschuldet sind. War ja auch so eine Frage bei diesem Blindgeborenen. Hat irgendjemand Schuld daran, dass er blind war? Egal. In dem Moment, wo meine Krise zur Begegnung mit Jesus führt, kann diese Krise zur Chance werden. Und vielleicht kennen wir das, dass Krisenzeiten, da wo wir scheitern, da wo Türen vor uns zugehen, dann eben in der Begegnung mit Jesus, in der Begegnung mit Gottes Wort, Kurskorrekturen für das eigene Leben entspringen und neue Wege sich auftun. Der Mann hier, dieser ehemals Blinde, der hätte zum wiederholten Mal verzweifeln können in seinem Leben. Ich denke, als Blindgeborener stand er immer wieder vor dieser Frage. Gebe ich auf, gebe ich mich auf? War er vorher durch die Blindheit ausgegrenzt worden? Ist er jetzt durch sein Sehen ausgegrenzt worden? Und er hätte wiederum resigniert davonlaufen können. Und ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation mich verhalten hätte. Ob ich gesagt hätte, scheint mein Schicksal zu sein, immer ausgegrenzt zu werden. Ob ich blind bin, ob ich sehe, die Menschen grenzen sich von mir ab, grenzen mich aus. Die entscheidende Wende, ich habe das mal versucht, so etwas in ein Bild zu fassen, ist, wo plötzlich Jesus hineinscheint, hineinragt in sein Leben, wie das Scheinwerferlicht hineinragt in einen dunklen Raum. Hier ist von Jesus die Rede, der genau im richtigen Moment in seinem Leben auftaucht. Wenn man so will, auch zum zweiten Mal im richtigen Moment auftaucht. Da kann man nicht irgendwie, das kann man nicht machen. Jesus, von Jesus heißt es, er suchte ihn auf. Er stellt ihm jetzt die entscheidende Frage. Nicht mehr willst du gesund werden, willst du sehend werden, sondern willst du ganz dem Menschensohn gehören. Offensichtlich hat Jesus Menschen in Krisen, Menschen in Not im Blick. Da, wo ich resigniere, da richtet Jesus seinen Blick darauf. Krisenhafte Zeiten können Zeiten sein, in denen Gott mir näher ist, als ich glaube, in denen Jesus sich mir nähert. Vielleicht sind auch Krisenzeiten da, wo ich sage, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr hoffen, ich kann nicht mehr lieben. Auch das sind Zeiten, in denen Jesus plötzlich sein Licht scheinen lässt. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, und das ist ja auch spannend an dieser Geschichte. Dieser Mann ist zwar geheilt worden, ja, seine Augen sind geheilt worden, er konnte wieder sehen, aber der tappt immer noch im Dunkeln. Und zwar im Blick auf Jesus. Er kann sehen, alles um ihn herum, Häuser, Bäume, Menschen, aber er sieht nicht, wer Jesus ist. Wir lesen da von Vers 35 an, dann willst du, sagt Jesus, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Der hatte noch keine Ahnung, wer da wirklich vor ihm steht. Der hatte offensichtlich keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Das war ja auch der Grund, oder das war die Auseinandersetzung, die er mit den Pharisäern in der Synagoge geführt hatte. Wer hat dich geheilt? Achselzucken. Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ihr müsst es doch wissen. Er hat gesehen, aber er hat noch nicht gesehen, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, ob wir antworten können. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus und wer ist Jesus für mich? Jesus macht es dem Mann auch nicht einfach. Oder vielleicht doch. Willst du ganz zum Menschensohn gehören? Was ist das denn? Menschensohn. Ich weiß nicht, was wir damit verbinden. Menschensohn, ein Begriff, der knüpft an etwas. Offensichtlich konnte auch der Blinde oder jetzt Sehende daran anknüpfen. Das ist ein Titel, vielleicht auch eine Art Metapher, die anknüpft an das Buch Daniel im Alten Testament. Da gibt es ein Kapitel im Buch des Propheten Daniel, Kapitel 7. Und da hat Daniel eine Vision. Eine Vision. Ich lese uns das mal kurz. Da heißt es, da sagt oder schreibt Daniel, danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Offensichtlich war unter den Juden dieses siebte Kapitel im Buch Daniel lebendig. Die wussten, Menschensohn knüpft da an. Da ist einer im Blick, der bekommt vom, in Anführungszeichen, Uralten Macht verliehen, Ehre und Herrlichkeit verliehen. Also von Gott selbst Macht und Ehre und Herrlichkeit verliehen. Und dann sieht Daniel dieses Völkerheer, diese Menschen aller Nationen und Sprachen, wie sie sich ihm unterwerfen. Und das war für die Juden offensichtlich kein Drohszenario, sondern ein Wohlszenario. Das war der Beginn einer großen Heilszeit. Und natürlich sagt der Mann, ja, wenn du mir sagst, wer das ist, ich bin dabei. Ich bin dabei. Mein Leben ist heillos gewesen und ist es noch. Ich war blind, ich kann sehen, aber ich war als Blinder ausgegrenzt und als Sehender bin ich auch ausgegrenzt. Wenn du mir sagen kannst, an wen ich mich halten kann, damit Heilszeit in meinem Leben Wirklichkeit wird, ja, dann will ich gerne diesem Menschensohn angehören. Dieser einst Blinde, der steht für den Menschen, der sich nach solch einer Heilszeit sehnt, nach einem Heilsbringer sehnt. Und das ist, wie gesagt, hat in unseren Tagen vielleicht manchmal so einen merkwürdigen Klang, weil da auch viel Misstrauen mitspielt. Ist das wirklich ein Heilsbringer? Von Daniel 7 her war das für die Juden kein, wie gesagt, das war nicht negativ, das war voller Sehnsucht, voller Hoffnung. Jesus hat eine andere Begegnung gehabt, mal mit einer Frau, im Johannesevangelium Kapitel 4, da klingt das auch an, da sagt die Frau zu ihm am Jakobsbrunnen: Ich weiß, dass der Messias, ich weiß, dass dieser Heilsbringer kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Das Erstaunliche ist, und das habe ich nochmal versucht, so mit dem nächsten Bild auszudrücken. Ja, also das war das. Dunkelheit, und aus dieser Dunkelheit vielleicht befreit, kommen wir mit Jesus in Berührung. Aber kann es sein, dass wir mit Jesus in Berührung gekommen sind, aber immer noch nicht wissen, wer Jesus ist, wer da vor uns steht? Vielleicht habe ich in meinem Leben viel Gutes empfangen, aber ich weiß nicht, wem ich es verdanke. Wer ist Jesus für mich? Und die Antwort werden wir auch wiederum nur finden in der Begegnung mit Jesus selbst. Jesus antwortet dem Blinden oder dem ehemals Blinden, muss ich ja sagen: Er steht vor dir und spricht mit dir. Ich bin es. Und jetzt, wie gesagt, wird in diesem Moment der Blinde zum zweiten Mal sehend. Jesus hat ihm bei der ersten Begegnung sein Augenlicht wieder geschenkt. Jetzt schenkt er ihm, dass er nicht nur mit menschlichen Augen sehen kann, sondern eben mit Gottes Augen sehen kann. Jetzt erkennt er, wer Jesus ist. Wissen wir noch, was seine Reaktion ist? In dem Moment, wo er Jesus erkennt, wie er sich Jesus gegenüber verhält, er fällt vor Jesus nieder, schreibt Johannes. Er fällt vor Jesus nieder, fällt vor Jesus auf die Knie. Das ist die einzig angemessene Haltung für ihn, ganz offensichtlich. In dem Moment, wo er erkennt, wer Jesus ist, fällt er vor ihm nieder. Ich möchte Jesus so vor Augen haben. Ich möchte Jesus so vor Augen haben. Ich möchte sehen, ich bin nicht auf Augenhöhe mit Jesus, sondern wenn ich Jesus vor Augen habe, dann richtet sich mein Blick nach oben. Er ist der Menschensohn aus Daniel 7. Er ist mein Heiland. Er ist es, der mir die Augen öffnet. Die Wahrheit über mich, die Wahrheit über mein Leben, die Wahrheit über diese Welt. Und es gibt da auch für mich keine andere angemessene Haltung, als auf die Knie zu gehen. Und ich frage mich schon manchmal, ja, wie schaffen wir das? Wie machen wir das auch für uns selber greifbar und anschaulich? Wir sitzen so gerne, auch in unseren Gottesdiensten, in der Kirche. Was ist die angemessene Haltung gegenüber Jesus, wenn er mir die Augen auftut dafür, wer er ist und wer er für mich ist? Unser Blinder kennt nur eine angemessene Haltung. Und dann, und das liegt fast schon logischerweise sozusagen im Fortgang der Geschichte, muss man sich so bildlich vorstellen, Jesus eröffnet diesem Mann, wer er ist, und dann kommt er auf sein Regierungsprogramm, will ich das mal nennen, zu sprechen. Passt ja zum heutigen Tag auch, dem 22. September, wo wir alle oder fast alle ab 18 zumindest, ihr Konfirmanden noch nicht, aber alle anderen, wählen gehen können. Regierungsprogramm. Jesus hat auch eine Art Regierungsprogramm. Er spricht davon, Vers 39. Jesus sagte: Ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Eins wird an diesem Regierungsprogramm deutlich. Bei Jesus gibt es keine Neutralität. Also alle, die 18 sind oder älter, die haben heute ja zunächst einmal die Wahl, auch nicht wählen zu gehen. Die können sagen, ach, nichts hat mich davon überzeugt, was ich an Wahlprogrammen oder Regierungsprogrammen, wie auch immer, wahrgenommen habe. Ich gehe nicht wählen. Keiner muss heute wählen gehen. Bei Jesus wird deutlich, diesen Weg, diese Wahlmöglichkeit gibt es nicht. Entweder blind oder sehend. Entweder ich erkenne, wer Jesus ist, oder ich erkenne es nicht. Es gibt keinen Platz dazwischen. Es gibt bei Jesus keinen Platz für Zuschauer, keinen Platz fürs Abwarten, keinen Platz, wo drauf steht, na, ich warte mal ab oder ich halte mich da raus. Was meint Jesus, wenn er das so sagt? Ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Und er sagt auch noch, in dem Moment, wo mir Menschen begegnen, da vollzieht sich sozusagen das Gericht, da fällt die Entscheidung. Da fällt die Entscheidung über das Leben eines Menschen. In der Begegnung mit mir. Das ist der entscheidende Moment deines Lebens. Wenn Jesus vor dir steht und die Frage ist, wende ich mich von ihm ab oder gehe ich vor ihm auf die Knie? Der erste Teil ist relativ klar, damit die Blinden sehend werden. Das hat er eben ja auch deutlich gemacht. Da war ein körperlich Blinder und der ist sehend geworden. Aber jetzt haben wir auch erfahren, ja, es ging noch weiter. Es ging ja darum, ihm auch die Augen zu öffnen für die Wirklichkeit Gottes. Die Augen dafür zu öffnen, dass er auch sagen konnte, ah, Jesus, das ist der Menschensohn, das ist der Heilsbringer. Und die Sehenden blind zu machen, da reden wir von den Pharisäern. Da reden wir von den Pharisäern. Und das sind im Grunde genommen die tragischsten Figuren zur Zeit Jesu. Sie kannten sich hervorragend darin aus, was erlaubt und nicht erlaubt war. Ich habe sie, glaube ich, auch irgendwie versucht, sie ins Bild zu fassen. Ja, das sind sie. Sie kannten sich hervorragend aus in Geboten und Verboten. Darin waren sie die Experten ihrer Zeit. In den Geboten Gottes, in den Verboten Gottes. Und sie nahmen das ernst, um nicht zu sagen, bitter ernst. Aber ihr Glaube an Gott war dementsprechend. Sie waren entschiedene Gegner der Sünde. Und so handelten sie auch. Keine Sünde sollte unentdeckt und ungestraft bleiben. Und Jesus hat ihnen daraus keinen Vorwurf gemacht. Was Jesus den Pharisäern vorwirft, ist etwas anderes. Im Lukas-Evangelium ist uns so ein Satz Jesu übermittelt, da sagt er, haben wir nicht auf Folie, weh euch Gesetzeslehrern, ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf, macht aber selbst keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Das ist es, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Ihr legt den anderen Gebote Lasten, sagt Jesus, auf. Aber ihr haltet euch selbst nicht daran. Ihr macht keinen Finger krumm. Und darum hat Jesus einen Begriff für sie, sozusagen, der alles beschreibt. Je nach Übersetzung, die man vor Augen hat, sind das entweder Scheinheilige, nennt er sie oft, ihr seid Scheinheilige, oder Heuchler. Beides trifft zu. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den Pharisäern auseinander. Und ein Schelm ist, wer jetzt daran denkt und sagt, ja, das ist ja genau heute an diesem Tag, oder? Da haben wir doch Leute vor Augen. Vorsicht. Es wäre viel zu einfach, wenn wir jetzt sagen würden, ja, kenne ich Leute auch. Da fällt Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Da kenne ich auch Leute, die reden viel und tun wenig. Weil das ist genau das, was bei den Pharisäern ja abgelaufen ist. Die haben immer nur die anderen im Blick gehabt. Die haben immer über die anderen geurteilt. Und die Frage, die Jesus ihnen stellt, mit der sie vor Jesus konfrontiert werden, ist zum ersten Mal, dass sie sagen, wie, sollen wir auch blind sein? Wir haben uns noch gar nicht mit uns selbst beschäftigt. Ist das eine ernsthafte Frage dieser Leute gewesen, dieser ernsthaften Leute? Jesus vergleicht sie einmal mit Gräbern und sagt, ihr seid wie Gräber, herrlich geschmückt von außen, aber innen drin voller Totengebeine. Wie gesagt, an der Begegnung mit Jesus entscheidet sich das Leben. Und wenn Jesus mit Menschen begegnet, dann bin ich auch gefragt, mich selbst wahrzunehmen. Sind wir auch blind? Eine Gemeinde für Blinde, das war am Anfang so meine Frage. In Vers 40 sagen die Pharisäer, einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Die Frage an uns lautet ja, halten wir anderen den Spiegel vor und schauen selbst nicht hinein? Und dann ist die Frage, was für eine Gemeinschaft will Jesus aufbauen? Eigentlich? Was für eine Art von Gemeinde will Jesus eigentlich? Eine Gemeinschaft von Blinden, die blind sind für ihre eigenen Fehler und nur die Fehler anderer sehen? Oder will er eine Gemeinde für Blinde, die wissen, dass sie fehlerhaft sind, mit Fehlern behaftet sind und die sich nach Heilung sehnen, nach Heilung ausstrecken? Der Unterschied könnte nicht größer sein. Die eine Gemeinde ist die Gemeinde, die sich abschottet, die andere ist die Gemeinde, die sich öffnet. Was der Synagogengemeinde, der Gemeinde der Pharisäer fehlte, war die Barmherzigkeit. Das ist Jesu Urteil über die Pharisäer seiner Zeit. Und dieses Urteil lässt mich nicht gleichgültig, weil ich mich auch fragen will, ja, wie sehen eigentlich die anderen mich? Wie sehen die anderen mich, wenn sie mich in der Kirche sehen, wenn sie mich auf die Kanzel steigen sehen, wenn sie mir auch außerhalb der Kirchenmauern begegnen? Sehen Sie einen Heiligen? Das ist durchaus ein Begriff, der ja im Neuen Testament auf die Christen angewendet wird. Sehen Sie in mir einen Heiligen oder einen Scheinheiligen? Sehen Sie in mir einen Blinden oder einen Sehenden? Und das sind keine angenehmen Fragen. Aber es ist auch keine angenehme Gemeinde, die ausgrenzt, sich abgrenzt. Die Gemeinde, die Jesus vor Augen hat, ist eine Gemeinde, die sich öffnet. Ich bin ganz froh, dass es auch in der Bibel kleine wenigstens Hinweise gibt, dass auch Pharisäer erkannt haben, wer Jesus ist. Ja, in Apostelgeschichte 15, wer mal nachschauen will, erfahren wir, dass auch Pharisäer aus diesem Kreis der Pharisäer einzelne zu Jesus gefunden haben und Jesus als diesen Menschensohn, als diesen Heilsbringer erkannt haben. Was Jesus wollte und will, ist eine Gemeinschaft für Blinde, eine Gemeinschaft für Suchende, eine Gemeinschaft für die, die sich sehnen nach Heil. Und auf dieser Suche hat Jesus immer wieder auch Grenzen überschritten. Und er hat die aufgesucht, die ausgegrenzt worden sind, von denen sich andere abgegrenzt haben. Das ist der Jesus, der uns in der Bibel begegnet. Das ist der Jesus, an dem sich auch eben gerade die Pharisäer gerieben haben. Warum zieht er hier nicht die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Sünder und Gerechtem? Weil Jesus Gemeinde will, die sich öffnet. Indem die Pharisäer den sehend geworden aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, schließen sie sich selbst von Jesus, von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit aus. Was muss getan werden, damit wir als Gemeinde uns immer wieder öffnen, damit wir selber auch Menschen bleiben in der Nachfolge Jesu, die sich nicht abgrenzen, nicht abschotten, sondern ja, offen bleiben für die, die auf der Suche sind. Nun, wir können uns an diesem ehemals Blinden orientieren. Der ist zunächst einmal Jesus begegnet und von Jesus berührt, beschenkt, geheilt worden. In der zweiten Begegnung mit Jesus hat er Jesus erkannt. Das ist wichtig, dass wir nicht nur von Jesus an irgendeiner Stelle unseres Lebens einmal berührt worden sind, sondern eben auch erkennen, wer dieser Jesus wirklich ist. Und zu fragen, ja, bin ich noch in dieser Position, dass ich sage, Jesus, vor dir knie ich nieder. Du bist der Herr meines Lebens. Dir will ich folgen. Und dann eben zu sagen, ich will mich wie Jesus nicht abgrenzen, sondern eben immer wieder Grenzen überschreiten. Gemeinschaft haben mit denen, von denen ich weiß, sie haben Jesus noch nicht erkannt. Sie sehnen sich nach Liebe und Barmherzigkeit. Wenn wir die Wahl für Jesus treffen, dann haben wir die beste Wahl getroffen. Amen.